Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast von In Bindung, der christliche Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir helfen dir, das Herz deines Kindes zu verstehen, Leichtigkeit in deiner Elternschaft zu finden und Gott mit neuen Augen zu sehen, um so als Familie in tiefer Verbindung miteinander zu leben. Zusammen sind wir vier Pädagoginnen, Mütter und Christinnen und freuen uns, dass du heute mit dabei bist. Wir sind heute zu dritt, Julia Wanicek, Junita Horch und ich, Anna Born, und wir sprechen über das Thema: Wie sinnvoll sind Strafen? Ja, in der heutigen Episode und auch in der nächsten werden wir über Themen sprechen, die persönlich in meiner Elternschaft sehr viel verändert haben. Sicherlich bist du auch neugierig, was wir als christlicher Podcast zu diesem Thema Strafen zu sagen haben. Und bevor wir anfangen, möchte ich einfach mal fragen, warum wenden wir denn Strafen an? Warum wenden wir denn diese Disziplinierungsmaßnahmen an?
Weil sie wirken, weil es funktioniert.
Genau, also sie machen ihren Job und deshalb setzen wir sie als Eltern auch ein. Aber die Frage, die wir uns jetzt hier stellen wollen, ist erstens zu welchem Preis und fördern sie wirklich die guten Charaktereigenschaften, die wir unserem Kind so gerne beibringen möchten? Und ja, wie sieht das auf langer Sicht überhaupt aus? Das klären wir jetzt. Und Junita, sag uns doch mal, nenn uns mal ein paar Beispiele, wovon wir hier jetzt eigentlich reden.
Ja, so klassische Strafbeispiele. Kind bekommt keinen Nachtisch, weil es das Gemüse nicht gegessen hat oder einfach den Teller nicht leer gegessen hat.
Klassisch.
Das Kind darf nicht draußen spielen, weil es schlechte Noten bekommen hat. Ausflug wird gestrichen, weil das Kind sich nicht kooperativ verhält. Spielzeug kommt weg, weil damit geschlagen wurde. Und so weiter.
Genau, ja, so diese typischen Sachen. Und ja, jetzt erklären wir erstmal, warum wir überhaupt disziplinieren. Also, was geht in uns Eltern vor, dass wir diesen Drang haben, zu disziplinieren? Es ist ja meistens so, wir sind irgendwie selbst aufgebracht, fühlen uns irgendwie ohnmächtig und denken, es muss jetzt irgendwas passieren. Da haben wir das letzte Mal auch schon drüber gesprochen. Und denken, okay, man muss sofort reagieren. Und dann greift man zu dem, was man kennt, was man schon gehört hat, was man selbst als Kind erfahren hat, und dann straft man. Und erhofft sich dann dabei eine möglichst positive Konsequenz.
Ja, bevor wir jetzt tiefer einsteigen, wenn du diesen Podcast für dich selbst als bereichert empfindest, dann abonnier uns doch gerne und hinterlass uns eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast.
Ja, wir wollen uns jetzt einfach mal anschauen, so zwei Formen von Disziplinierungsmaßnahmen, einmal die alarmbasierte Disziplinierungsform und auch die trennungsbasierte, und wir fangen mal mit der alarmbasierten an. Genau, also das Kind hat, was ist das Alarmsystem überhaupt? Also jedes Kind, jeder Mensch hat ein Alarmsystem, und wir nutzen das mit zum Beispiel Drohungen. Wenn wir sagen, wenn du jetzt nicht sofort aufräumst, dann gibt es heute kein Fernsehen mehr oder ich schmeiß all deine Spielsachen weg. Mhm. Oder mit Einschüchterung, wenn man lauter wird und eine drohende Körperhaltung einnimmt, dann erzeugt man halt Furcht und das nutzt, ja, da wird das Alarmsystem aktiviert. Oder wenn wir so Ultimaten stellen, wenn du jetzt das nicht machst, du hast jetzt 5 Minuten, wenn nicht, dann passiert das und das. Und genau, ja, es wirkt.
Und an sich ist das Alarmsystem ja auch voll wichtig und okay, dass das Kind, wenn wir zum Beispiel Stopp schreien, wenn es auf die Straße rennen will, dass das Alarmsystem funktioniert, dass es hochfährt und dass das Kind alarmiert ist und denkt, okay, irgendwas passt nicht. Alarm, Alarm, ich halte kurz inne und renne dann doch nicht auf die Straße oder so.
Genau, die Funktion von dem Alarmsystem ist ja Schutz. Es soll uns vor Gefahren schützen.
Genau.
Und es löst halt so bestimmte Reaktionen aus, um einfach das Überleben zu sichern. Also sie sind existenziell wichtig. Und sie sollten auch im gesunden Umfang vorhanden sein.
Auf jeden Fall, weil sie halt einfach vorsichtig machen, ne? Dass man rücksichtsvoll auch handelt und all das. Dazu brauchen wir das Alarmsystem auch, ja.
Mhm. Und in der Elternschaft wird es halt häufig genutzt, ja, durch, wie gesagt, Drohungen, Einschüchterungen oder Ultimaten. Das Alarmsystem des Kindes wird hochgefahren. Ja, die Antwort ist natürlich Gehorsam, weil man will ja sein Überleben sichern. Und wenn das Alarmsystem ständig überreizt ist, wenn wir ständig hochjagen, dann bewirken wir damit, dass die Gefühle, vor allem auch die verletzlichen Gefühle, die Verletzlichkeit nicht mehr wahrgenommen werden kann, weil das Herz sich schützt vor diesem ständigen Alarm.
Genau, also wenn ich immer dem ausgesetzt bin, dass mir ständig gedroht wird, dass ich ständig geschimpft werde und dass mein System ständig hochgejagt wird, dann schaltet das Hirn einfach irgendwann ab.
Weil es das nicht aushalten kann.
Ja, und sagt, es ist zu viel, es geht nicht mehr, das reicht jetzt, es ist zu viel Alarm im System, zu viel Cortisolproduktion und so weiter. Und dann macht es so einen Schlussstrich.
Ja, das merkt man halt auch, wenn Eltern schreien. Also wenn das manchmal, ist es so, ja, so fast normal schon, dass man das Kind dann anschreit in manchen Familienkonstellationen. Man schreit und das Schreien wird aber immer lauter und man muss es immer höher und höher und höher fahren, diesen strengen Ton, diesen lauten Ton, damit das Kind hört. Und das ist, weil das Alarmsystem bei einem normalen Ton nicht mehr reagiert. Und da muss immer eins drauf und eins drauf und eins drauf, weil das Hirn kein Alarm mehr aussendet, bei schon, wenn man ein bisschen sagt, hey, stopp, Achtung, das reicht nicht mehr, das braucht noch eine viel größere Wucht. Und das ist halt echt problematisch auf Dauer.
Ja, man hört ja, es ist so ein Teufelskreis. Ja? Also du musst immer strenger, immer härter und ja, dadurch wird es nicht besser. Krassere Strafen, um das Alarmsystem auch hochzujagen.
Ja, genau. Also es schützt sich vor diesen Emotionen, es panzert sich ab. Und das Problem dabei ist, dass, wir haben das ja schon in den ersten Folgen gehört, ne? Unser Ziel ist ja die Reifwerdung unserer Kinder, aber wenn das Kind ständig dem Alarm ausgesetzt ist oder das kindliche Gehirn, dann ist kein Wachstum mehr möglich.
Genau, wenn Abpanzerung da ist, kann kein Wachstum, keine Reife mehr vonstatten gehen. Und das wollen wir eigentlich nicht.
Passiert nur in der Ruhe, ja, wenn man sich sicher fühlt, sich geborgen fühlt, aber nicht, wenn man ständig diesen Angstzustand erlebt, ja. Was auch problematisch ist, wenn das Herz sich so abpanzert und man seine eigenen Gefühle nicht mehr so wahrnehmen kann, kann man ja auch gar nicht mehr die Gefühle anderer wahrnehmen. Das heißt, ich kann ja gar nicht mehr auf andere empathisch reagieren oder Mitgefühl entwickeln, weil das bei mir ja zu doll verletzt wurde.
Mhm. Ja, und da werden gewisse Umgangsformen auch normal. Da merkt man nicht, warum hat das Kind jetzt damit ein Problem oder warum hat ein Erwachsener damit ein Problem? Ja, weil vielleicht ich so groß geworden bin, dass man mit mir so redet, dass man mit mir so umgeht. Wo ich mir denke, stopp, nein. Also Kindern etwas zu bewegen, weil ein Bär aus dem Wald kommt und einen auffrisst oder weil sonst irgendwas Schlimmes passiert. Das sind ja alles angstmotivierte Handlungen vom Kind. Also das Kind wird dann auch, wenn es groß ist, eventuell dann anderen auch wiederum so Angst machen, weil es ja so aufgewachsen ist, weil es nicht spürt, was für eine Verletzlichkeit eigentlich dahinter steckt. Und dazu muss einfach diese Verletzlichkeit wieder abgebaut werden, dass Kinder wieder zu sich selber finden.
Das finde ich auch so spannend, wenn Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und da frage ich mich, wie kann ein Mensch, der so Verletzlichkeit erlebt hat und abgepanzert ist, diese Liebe überhaupt spüren für sich und für die Nächsten? Also da müssen wir wieder zurückkommen und das Herz wieder weich machen.
Auf jeden Fall. Ich meine, die Sache ist auch, wenn du so stark alarmiert bist, dann verschwinden auch diese Tränen der Vergeblichkeit in der Psyche. Weil die Tränen der Vergeblichkeit, also dass du einfach weinst, wenn die Dinge zu viel werden, wenn du weinst, wenn die Dinge Angst machen, ja.
Ja, das kannst du nicht mehr, wenn du abgepanzert bist. Da verschwinden die Tränen.
Die verschwinden dann. Und die sind ja aber so wichtig, um uns an Schwierigkeiten irgendwie anzupassen und neue Wege zu finden,
genau.
All das. Und das ist ja wieder, bei dem Punkt, was du vorhin gesagt hast, auch diese Reifeentwicklung.
Genau, Tränen sind wichtig für Resilienz. Also Resilienz auszubilden, um weiterzukommen, sich zu adaptieren und weiter voranzugehen, neue Energie frei werden zu lassen.
Ja, und da gibt es einen ganz tollen Satz, der heißt, when you lose your fears, you lose your tears. Also wenn du deine Angst verlierst, verlierst doch deine Tränen. Wir brauchen aber unsere Tränen, auch wir Erwachsene, so wie die Kinder.
Also am besten ist ja, wenn das Alarmsystem so wenig wie möglich beansprucht wird. Und wenn du halt irgendwie merkst, dass dein Kind auf deine erhobene Stimme nicht mehr anspricht, dann solltest du es jetzt erstmal lieber lassen, ja, nicht mehr weitermachen, sonst kommst du in diesen Teufelskreis der Abpanzerung, ja. Es muss mehr sein, mehr und irgendwann
immer mehr
und
mehr.
Eher auf andere Sachen.
Gibt es andere Probleme.
Ja, und du kannst es halt daran auch gut erkennen, also wenn Kinder eigentlich dann so Sätze sagen wie, boah, ist mir doch egal, juckt mich nicht, dann passiert das halt und oder wenn sie auch Sätze andersrum nicht mehr formulieren, wie ich habe Angst oder ich fühle mich unsicher und also diese verletzlichen Dinge nicht mehr spüren, nicht mehr verbalisieren, dann ist auch schon so ein Zeichen von, sie haben dann dieses Gefühl auch zum Teil auch schon verloren. Natürlich, Kinder sind unterschiedlich, manche sind viel ängstlicher als andere, ne? Mhm. Nur du kennst ja dein Kind und du weißt, warte mal, das eigentlich hat hier Angst, aber was ist hier los? Warum ist mein Kind jetzt völlig auf Kontra und ist mir doch alles pups egal und ne? Genau, deswegen, das Alarmsystem ist wichtig. Wir brauchen das, ne, um vorsichtig zu werden. Nur es sollte mäßig wirklich angezapft werden, damit es auch wirklich, wenn es notwendig ist, dass das Kind dann sofort reagiert, wie halt Stopp, ne, Straße oder halt Stopp, nicht hauen, dass das Kind dann weiß, okay, wenn es laut wird, dann da muss ich Stopp machen.
Ja, auf der anderen Seite finde ich auch, muss man es mal von der Seite sehen, ich finde es nicht gut, wenn die engsten Bezugspersonen die Quelle von Angst sind. Und das machen wir. Wir jagen die Angst hoch, indem wir das Alarmsystem hochjagen. Wollen wir wirklich als Eltern immer mit Angst arbeiten, mit Drohnen, mit, ja?
Ja, ist schwierig, auf jeden Fall. Und das Leben an sich bringt ja genug alarmierende Situationen mit sich. Also wir müssen das Kind nicht irgendwie abhärten, damit das durchs Leben kommt. Das Leben an sich ist sauhart.
Ja, eben. Und manchmal, im Leben ist es ja deswegen auch wichtig, sich immer wieder zu adaptieren und Tränen zu vergießen.
Und das hilft
und sich eben nicht abzupanzern.
Klarzukommen im Leben. Ja. Lass uns weitergehen zu den trennungsbasierten Disziplinierungsmaßnahmen. Also davor war Angst, also wirklich Angst angezapft wird. Jetzt ist, wo Trennung ausdrücklich irgendwie ausgesprochen wird, ja. Also, wenn du jetzt nicht mitkommst, dann gehe ich alleine oder geh auf dein Zimmer und beruhig dich. Letztens erst wieder, zum ersten Mal gehört, ich bring dich eine Woche zu Oma, wenn du nicht hörst, und ich hol dich da auch nicht mehr ab.
Boah, das ist ja krass.
Ja, habe ich Gänsehaut bekommen, als ich das gehört habe. Das ist auch alles Trennung, also räumliche Trennung, menschliche Trennung, aber auch Trennung von Gegenständen, also von Spielsachen, von Handy. Ich nehme dir dein Tablet weg, dein Lieblingskuscheltier, der Bagger, was auch immer. Also diese Trennung von Dingen, die
An
diese gebunden sind, die sie mögen, genau. Und Eltern wollen führen ja das herbei, wie geh jetzt, bleiben wir mal Beispiel, geh auf dein Zimmer und beruhig dich, weil sie wollen, dass das Kind über das Verhalten nachdenkt, sich dort beruhigt, zur Vernunft kommt und dann wieder lieb und brav ist und tut, was die Eltern sagen. Das Problem ist aber, dass Kinder hochgradig bindungsbedürftig sind. Das ist eigentlich unser Grundbedürfnis. Thema, Wir nehmen ihr Grundbedürfnis nehmen wir weg, stillen es nicht, schicken es ins Zimmer. Das Kind sucht aber nach Bindung. Also es wird sich im Zimmer nicht über das Fehlverhalten Gedanken machen können, weil das Hirn Alarm schlägt. Ne, da spielt dann wieder Angst eine Rolle. Alarm, Alarm, Bindung in Gefahr. Wie muss ich sein, dass ich wieder zu Mama, Papa komme?
Genau, und da denke ich nicht drüber nach, was ist jetzt mein Verhalten falsch und wie könnte ich das jetzt reflektieren, dass ich das besser mache. Und auch schon bei älteren Kindern, die dann auch mehr Hirnreife besitzen, ist es trotzdem noch ein Bindungsabbruch, wo erstmal diese Wiederherstellung der Bindung an erster Stelle steht und nicht dieses, und es ist völlig utopisch zu denken, dass sie dann nachdenken und ja, mein Verhalten war jetzt nicht so gut.
Also, ja, ich glaube so schon, es bewirkt halt so, vielleicht denken Eltern so über das Verhalten nachdenken, ja, sie sollen ruhig mal Schuld spüren oder Scham. Ja, genau. Klar, das wird damit auf jeden Fall bezweckt. Also das Kind fühlt wahrscheinlich Schuld und Scham, nur diese Gefühle bringen überhaupt nicht weiter, sondern bringen eigentlich nur noch mehr Probleme.
Ja, Trennung auch.
Ja, hängt halt von ab, in welchem Alter. Ne? Ich glaube, ein zweiges empfindet kein Schuld und Scham. Ein zweiges Kind hat einfach Bindungsangst, weil die Eltern sind weg, ne, Tür zu und das Kind schreit dann nur. Größere Kinder, ja, empfinden dann Schuld und Scham, aber wissen dann manchmal gar nicht, wie ordne ich das ein, und das ist richtig schwierig.
Ja. Was das kleine Kind vielleicht denken könnte, ist, Mama mag mich gerade nicht.
Genau.
Oder ich bin nicht liebenswert.
Ja, und das ältere Kind denkt dann, okay, ich bin schlecht. Ich bin falsch, ich habe jetzt was ganz Schlimmes getan, ohne dass wirklich, die werden damit allein gelassen, es wird nicht eingeordnet, was jetzt passiert.
Ja. Nur was ein Kind letztendlich lernt, ist, dass ich lieb sein muss, ich muss brav sein, ich muss gehorsam sein, um mir die Nähe bei Mama und Papa zu sichern. Mhm. Und das ist ja, das wollen wir ja eigentlich gar nicht.
Nee, vor allem überträgst du damit die Verantwortung der Beziehung für die Qualität der Beziehung aufs Kind. Also das Verhalten des Kindes bestimmt.
Genau. Und das ist halt so krass, wenn man sich das mal durchdenkt. Also das Verhalten des Kindes bestimmt, wie gut die Beziehung ist zu den Eltern. Darf ich bei Mama sein? Darf ich nicht bei Papa sein? Ja, weil wir letztendlich das ja auch auf Gott übertragen. Exakt. Wie muss ich sein, dass ich bei Gott sein darf? Wie muss ich sein, dass ich Erlösungsgewissheit habe? Mist, ich habe heute schon wieder Mist gebaut. das ist ja dieses Arbeit für Bindung. Und durch die trennungsbasierte Disziplinierungsmaßnahmen prägen wir ja auch so ein Gottesbild von, Wenn ich was Falsches mache, bin ich erstmal weg. Was muss ich sein, dass ich wieder zu Gott gehen kann? Mhm. Und dann sind wir nicht frei zu leben, zu lieben, zu wachsen, sondern wir denken in dem System, was ist richtig, was ist falsch, damit ich mir Nähe sichern kann.
Ja, und da sehen wir wieder, was wir am Anfang gesagt haben, es funktioniert, Strafen funktioniert, aber aus den allerfalschesten Beweggründen, wie du gerade gut erläutert hast. Und vor allem, was ich noch sagen möchte an der Stelle, es gibt einen sogenannten Displacement-Effekt, sehr oft. Das heißt, ich strafe ein Kind, das verhält sich dann so, wie ich das bezweckt habe durch die Strafe, aber das, was beim Kind ausgelöst wird durch das Strafen an Wut, an Ärger, an Unruhe, auch an Alarm, das kommt dann an einer anderen Stelle, in einer anderen Konstellation später raus. Dann schlägt das Kind 2 Stunden später ohne Grund die kleine Schwester zum Beispiel.
Ja, also weil die Gefühle, die da dabei sind, die verschwinden nicht.
Genau,
also,
die sind ja immer noch im
die
Körper.
Die verschwinden nicht und das kann gegen andere Personen gehen, kann aber auch gegen mich gehen. Ich bin blöd, ich kann nichts, ich bin einfach nicht wertvoll und so weiter.
Dann werden falsche Glaubenssätze gebildet, die dann bis ins Erwachsenenalter wiederum prägen und Handlungen bestimmen und wo es dann viel mehr Kraft auch und Einsatz benötigt, um das wieder zu überschreiben, positiv.
Auf jeden Fall. Lass uns nochmal gucken. Langzeitfolgen. Was sind die Langzeitfolgen, wenn ich trennungsbasierte Maßnahmen immer wieder ergreife in der Erziehung?
Ja, das Gleiche wie beim Alarm, das haben wir schon gesagt. Abpanzerung, Schutzmauern, das Herz wird hart sozusagen.
Weil, darf ich nur kurz einhaken? Ja, weil bei Kindern, die zum Beispiel ins Zimmer geschickt werden, um sich zu beruhigen, am Anfang schreien die Kinder. Die schreien noch beim 2., 3., 4. Mal. Und irgendwann mal ist es für die Kinder klar, wenn ich missbaue, gehe ich aufs Zimmer. Da gibt es kein nichts mehr, dass das Kind irgendwie aufbraust. Mhm. Es hat verstanden, ich muss dahin. Und dann sagen die Eltern, es ist für sie okay. Stopp, nee, es ist nicht. Es ist abgepanzert. Mhm. Es spürt nicht mehr, wie heftig das ist, dass wenn ich irgendwie missbaue, vor allem, wenn ich nicht mal verstehe, was überhaupt los ist, dass ich woanders hin muss, das spürt es nicht mehr. Es wird ein normaler Umgang, dass man so miteinander umgeht. Und das finde ich sehr fragwürdig.
Ja, und auch, dass Kinder, wenn sie sich dann nicht mehr an ihre primären Bezugspersonen binden können, dann binden sie sich zum Beispiel an Kuscheltiere oder an Gleichaltrige. Ja? Und dann bist du nicht mehr der wichtigste Bezugsperson.
Und kannst auch nicht mehr führen.
Genau,
du
kannst dadurch
verlierst auch nicht deine Autorität.
Ja, ist eine Abhängigkeitsfrage, ne? Weil die Personen, vor denen ich abhängig bin, sind eigentlich so die Quelle von von Verletzung. Und dann geht das Kind, ich möchte nicht abhängig sein und sucht sich aber andere Abhängigkeiten, weil unser Hirn braucht immer wieder Abhängigkeiten.
Genau, also ja.
Das wird verhindert. Was wir auch gesagt haben, ist eine tiefere Bindung oder Ausbildung von Bindung wird verhindert, ne, weil es einfach schwierig ist, Kind arbeitet, um angenommen zu sein. Und
kann sich nicht völlig fallen lassen praktisch in der Bindung.
Ja.
Und dadurch, das haben wir auch schon gesagt, wird der Reifeprozess verlangsamt, weil ständig Cortisol auch ausgeschüttet wird und dadurch kommt das Kind nicht zur Ruhe. Und dadurch kann der Körper nicht reifen, das Hirn kann nicht weiter reifen. Wir bleiben in der Unreife stecken.
Ja.
Das sehen wir auch an uns Erwachsenen.
Vor allem, man lernt ja auch gar nicht, seine Gefühle zu regulieren. Weil es wird einem ja gar nicht geholfen, jetzt damit umzugehen. Sondern man wird irgendwie allein gelassen. Man spürt halt vielleicht Groll und Frust so dem Elternteil gegenüber und lernt aber nicht mit seinen starken Gefühlen umzugehen. Und dann gibt es dann halt Erwachsene, die das dann auch nicht können und das wiederum in Momenten rauskommt, wo die eigenen Kinder sie herausfordern und es wird irgendwie so weitergegeben.
Ja. Genau. Es ist wie so in einem Korsett, dass man reinkommt und ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe, ich weiß, welches Gefühl okay ist, welches nicht okay ist und ich lerne halt wirklich in Schwarz-Weiß richtig und falsch zu denken, aber dieser Prozess von wie gehe ich damit um, wenn das und das in mir hochkommt, das wird halt...
Genau, das wird völlig abgebrochen.
Da wird es keinen Raum für geben. Und das ist, und ich finde, das ist gerade der spannende Moment mit den Kindern, ne? Dass sie da wachsen können. Julia, erklär mal nochmal. Jetzt haben wir gesagt, alarmbasierte Methoden, na, wo man Kindern wirklich Angst macht, trennungsbasierte Methoden. Und dann gibt es auch noch gute, logische Konsequenzen, die wir verhängen können, die auch sinnvoll sind, oder?
Naja, logische Konsequenzen, das ist manchmal so ein... so ein Feigenblattwort für was eigentlich dahinter steht, sind auch nur Strafen. Klar, natürlich gibt's logische Konsequenzen, aber die logische Konsequenz, dass mein Kind, keine Ahnung, die Dose kaputt gemacht hat, Anna, ist nicht, dass es jetzt auf sein Zimmer gehen muss. Es ist nicht die logische Konsequenz. Die logische Konsequenz ist, dass die Dose kaputt ist. Ja, ist natürlich schade und wir können schauen, wie wir damit umgehen und so weiter, aber eine logische Konsequenz ist, muss man sich immer hinterfragen, ist das wirklich jetzt die logische Konsequenz? wenn mein Kind rausgeht und keine Jacke anziehen will, dann ist auch nicht die logische Konsequenz, dass es dann drin bleiben muss, sondern die logische Konsequenz, die natürliche Konsequenz ist, dass es nass wird. Und klar, ja, also schauen wir da genau hin, was ist eine aufgesetzte Strafe und was ist wirklich eine natürliche Folge. Und das heißt nicht jetzt, dass ich damit sage, ja, lass dein Kind bitte in den Regen rausgehen. Aber
es gibt andere Wege, um zu erreichen, dass das Kind sich anzieht, anstatt eine Strafe zu verhängen.
Auf jeden Fall. Spielerische Wege und so weiter. Also da werden wir auch noch drüber sprechen mehr. Aber genau, also Vorsicht vor diesem Begriff der logischen Konsequenz.
Wollen wir einmal kurz zusammenfassen, warum Strafen problematisch sind? Ja. Einmal auf den Punkt nochmal gebracht.
Genau.
Okay, also erstens, sie verhindern das moralische Lernen. Also du gibst deinem Kind nicht die Werte bei, die du eigentlich möchtest, dass es entwickelt oder die du für wichtig hältst, sondern es lernt einfach nur, ja, der Macht hat, der hat das Sagen so.
Genau.
Ne,
die
Macht,
das werden sie dann auch.
Kann ich meine Macht gebrauchen und
genau.
Das werden sie auch.
Ja. Bei den Kindern, die kleiner sind als sie, wenn sie dann im Kindergarten zum Beispiel mit kleineren Kindern zu tun haben, dann werden sie die Macht, jüngere Geschwister, wie sie an ihnen praktisch ausgeübt wurde, werden sie es auch ausprobieren, an den Jüngeren. So, jetzt bin ich mal der Mächtige, jetzt ist kein Papa, keine Mama über mir, jetzt kann ich mal den unter mir was draufdrücken sozusagen.
Ja, auch problematisch ist für mich, weil Strafen vollkommen die Unreife der Kinder ausblendet. Also wenn ein Dreijähriger jemand anderen schubst und auf den Kopf haut, das Kind ist unreif und hat Impulse. Und die kann es dann nicht steuern. Und da braucht es Erwachsenen, die Acht geben und wissen, wann braucht mein Kind in welchem Grad Unterstützung. Und ich übertrage die Verantwortung für die Unreife des Kindes komplett an das Kind. Und das Kind bekommt letztendlich nur ein Gefühl von, ich bin falsch, mit mir stimmt was nicht. Ich mache immer irgendwelche Dinge, die nicht okay sind, die das Kind aber nicht steuern kann.
Ja, es braucht jemanden, der einfach mal die Situation erklärt und sagt,
ja,
hey, du hast jetzt so gefühlt,
das andere Kind fühlt sich so. Die Unreife ausgleicht, ne? Damit es daraus lernt. Und das ist eben auch schwierig.
Ja, und ich denke, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, also zusammenfassend nochmal zu sagen, Strafen stoppt das moralische Lernen und es beschädigt die Beziehung zum Kind. Also das Kind lernt dann nicht, wie verhalte ich mich richtig, wie kann ich auf andere schauen, ja, Altruismus auch andere mit einzubeziehen, nicht nur auf mich zu schauen, sondern im Gegenteil, wir wollen Altruismus, dass unser Kind lernt, auf andere zu schauen, in einer Gemeinschaft sich gut einzubringen, auch an andere zu denken. Gerade als Christen wollen wir das. Aber Strafen bedingt eher den Egoismus, weil die Kinder einfach nur noch an sich denken, weil sie Strafe vermeiden wollen. Was muss ich machen, damit ich nicht bestraft werde? Oder wie kann ich das, was ich machen möchte, so machen, dass es keiner mitkriegt und ich nicht bestraft werde? Also dann haue ich den halt heimlich oder so. Und
dann geht es nicht mehr um Werte oder irgendwas, sondern wirklich um Strafvermeidung.
Genau. Und dann geht es nur darum, wie kann ich den Schmerz, den ich sonst empfinde, wie kann ich den vermeiden?
Um sich selber und der Blick für den anderen fehlt, ja, so Perspektivwechsel oder Empathie.
Genau.
Ja. Ein Punkt, den ich noch nennen möchte, ist, Strafen verlieren mit dem Alter auch ihre Wirksamkeit.
Oh ja.
Du kannst mit Kleinkindern sehr gut arbeiten, mit Strafen, die passen gut in dein Schema. Hey, aber ein Teenager, da, irgendwann bist du raus, da hast du keine Chance mehr.
Genau, du kannst nicht sagen, ich schicke dich jetzt auf dein Zimmer, wenn er irgendwann
das, irgendwann juckt das auch nicht mehr und dann bist du noch ohnmächtiger als sonst. Deswegen ist es sinnvoll, vorher schon gute Methoden zu lernen, die bis ins Jugendalter, ins Erwachsenenalter.
Genau, die Bindung zu stärken, dass ich mit Bindung arbeiten kann und mit Beziehung und nicht mit Macht arbeiten muss, mit Gewalt eigentlich.
Okay, sehr spannend, Mädels. Aber wir sind jetzt leider schon am Ende angelangt. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt auch sehr viele Dinge zum Nachdenken habt. Wir haben heute gesehen, warum das Konzept von Strafe eigentlich nicht weiterhilft in der Erziehung. Weder für die Beziehung, für unsere Kinder, noch für die Reifeentwicklung. Und ja, vielleicht hat das den einen oder anderen ein bisschen aufgewühlt jetzt oder schockiert, warum das nicht gut ist. Und vielleicht denkt ihr euch jetzt auch, ja, wie ist das denn bei Gott? Er straft ja auch. Und ja, wir haben noch 2 Folgen, wo wir darüber reden werden und unsere Gedanken vertiefen wollen. Und ja, sei auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir über die Folge sprechen, Belohnung unter der Lupe. Das war eine Folge von In Bindung. In Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal mit dir.